Ja, versuche ich mal ein bisschen mit hineinzunehmen, was mich beschäftigt. Ich wollte eigentlich, in der Vorbereitung habe ich gedacht, Pfingsten, da muss ich auf jeden Fall über den Heiligen Geist predigen, da muss ich Geistestaufe und Geistesgaben oder irgendwie in die Richtung, so dachte ich unter der Woche noch. Und hab ja schon manches gepredigt, gell, über die Jahre. Und da hat man natürlich ein gewisses Portfolio an Predigten auch. Und man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. So holt man aus diesem für mich Schatz immer wieder was heraus und bindet das irgendwo ein. Und dachte ich eben auch da. Und dann war ich doch hin und her gerissen und habe überlegt, wen nimmst du da wieder als Beispiel, welche Person aus der Bibel holst du damit einfach auf den Bildschirm und kannst an ihm illustrieren, was Gott will und wo er hin will mit uns. Und eine Person, die natürlich hier prädestiniert ist aus dem alten Bund, ist David. Definitiv ist eine Persönlichkeit, die inspiriert, teilweise auch, die warnend vor uns steht, was passieren kann, wenn man Sachen falsch macht, auch auf jeden Fall. Und so habe ich mir gedacht, ich muss den David irgendwie einbinden. Und habe das auch entsprechend so vorbereitet, gestern Vormittag noch. Und dann am Nachmittag irgendwas ganz anderes gemacht. Und dann kam um 6:45 eben die Nachricht, dass unsere Ingrid heimgegangen ist. Und dann war ich mir da überhaupt nicht mehr sicher, kannst du das überhaupt predigen heute? Irgendwie was ganz, ganz anderes. Und dann haben wir nachts im Bett, machen wir manchmal noch eine Predigt gehört. Und der Titel ging es um den Bund, den Gott mit uns schließt, den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Und dann eben auch ging es auf einmal um den Bund, den David mit Jonathan geschlossen hat. Und so kam auf einmal nachts im Bett der David wieder zu mir und seine Biografie. Und über seine Biografie will ich euch ein bisschen was erzählen jetzt. Und vielleicht nehmen wir dann auch noch den Goliath mit hinein. Der hat uns auch einiges zu sagen heute, glaube ich. Wir können von dieser Geschichte David und Goliath, die uns allen präsent ist, da wo wir alles sofort Bilder im Kopf haben, ganz, ganz viel lernen. Aber wir können eben aus diesen Biografien viel herausziehen, glaube ich. Und der David, steigen wir mal ein, er war ein junger Mann, 17 Jahre knapp alt gewesen, das 8. Kind von seinem Papa Isai und seiner Mama. Als jüngstes Kind von so vielen Kindern, da kann man schnell mal in Vergessenheit geraten und fast so, wenn man da hineinschaut, wenn man die Bibel liest, wenn man David nachliest, wie es ihm ging, so muss das ein Stück weit auch gewesen sein. Seine Brüder, gerade die Ältesten, der Eliab und die, das waren gestandene Männer schon gewesen. Drei davon waren, der Eliab und zwei andere noch, in der Armee von Saul haben die gedient, waren wahrscheinlich schon Offiziere gewesen, also hatten da ganz viel schon erreicht, groß gewachsen gewesen. Und der David, 17-jähriger Teenager, und seine Aufgabe war es, das Vieh, die Schafe zu hüten vom Baba. Und da war er wohl ganz, ganz viel draußen. Und jetzt denkt mal an die vielen Psalme, die David geschrieben hat, wie er da berichtet, wie er von den Sternen erzählt, die Gott geschaffen hat, von Sonne und Mond und ganz begeistert davon ist und dann wieder ihm zurückspiegelt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, bei der ganzen Schöpfung, bei dem all dem Großen, das du gemacht hast. Da kann man ein Stück weit diese Atmosphäre vielleicht sehen oder abspüren, wo er ganz viel draußen war, ganz viel in der Natur war, ganz viel erlebt hat, wie das draußen funktioniert, wie das mit den Schafen geht, wie man sich um sie kümmern muss und was das Beste für sie ist. Ganz viel war er mit den Knechten zusammen von seinem Baba und hat vielleicht wochenlang, vielleicht manchmal monatelang war er gar nicht zu Hause, war er gar nicht im Elternhaus, sondern war irgendwo unterwegs mit den Knechten und hat sich um die Herden seines Babas gekümmert. Und selbst als dann der Prophet Samuel kam und dieses Riesenfest anstand, warum stand das an? Saul, der herrschende König, wurde von Gott verworfen und er hat sich einen anderen Mann ausgesucht. So viel hat der Samuel, der Prophet, gewusst. Da ist ein anderer Mann, den habe ich erwählt und jetzt gehst du da in dieses Haus hinein und dann zeige ich dir, wer der König, der neue König ist, wen ich auserwählt habe. So viel wusste Samuel. Und so hat er sein Horn gefüllt mit Öl und ist dahin gegangen. Und wenn der Prophet kam irgendwo, das war immer von einer gewissen Präsenz gezeichnet. Wenn er da in eine kleine Stadt oder ein Dorf kam, dann haben die schon gezittert. Was wird jetzt los sein? Haben wir was falsch gemacht? Hat er irgendeine schlimme Botschaft für uns oder was ist passiert? Und so war es hier auch. Sie sind ihnen alle entgegengelaufen, den Samuel, und gesagt, warum kommst du denn? Nicht schlimm, hat er gesagt, ich habe eine Aufgabe. Und dann ist er zum Isai dahin und hat gesagt, hol mal alle deine Kids, alle deine Kinder zusammen. Ich habe da eine Aufgabe von Gott bekommen. Und es war ja, wenn er kam, es gab im alttestamentlichen Bundesvolk drei Möglichkeiten, gesalbt zu werden. Entweder zum Priester oder zum Propheten oder zum König. Ja? Und irgendwas stand an. Irgendwas lag in der Luft. Und so hat der Isai ein Riesenfest gemacht und hat alles zusammengetrommelt und seine Söhne kamen. Und der Samuel war ja ein Saul-Fan, das wissen wir. Hat ein dickes Problem gehabt, dass Gott den Saul verworfen hat. Da hat er gejammert, mal eine ganze Nacht geschrien vor Gott, und aber überhaupt nicht zufrieden mit der Entscheidung, die Gott da getroffen hat. Aber er hat es umgesetzt, er war gehorsam gewesen. Und Saul, müssen wir wissen, steht in der Bibel, er war ein Kopf größer wie alle anderen im Volk Israel. Also das muss, wenn ich mir den Gerhard vorstelle, da fällt mir automatisch immer der Gerhard ein, wenn sowas ist. Normale Größe vor einem Mann, vielleicht so 1,75, 1,80, 1,85. Und wenn der dann Kopf größer war wie alle anderen, dann Gerhard war irgendwo bei dir, ist er irgendwo bei dir gelandet, vielleicht so knapp 2 Meter oder drüber. Also war er auch schon so, jemand fällt auf, oder? Unweigerlich. Gerhard, wenn er irgendwo hinkommt, er kann gar nichts dafür, der fällt einfach auf, weil er groß ist. Ja, und so war das bei Saul auch. Und der Eliab, der älteste Sohn, das muss wohl auch jemand gewesen sein, der größer war. Und als dann der Isai alle seine Kinder aufgefahren hat, seine Söhne aufgefahren hat, und der Samuel sieht den Eliab, was war das Erste, was er gedacht hat? Das musste er sein, den Gott auserwählt hat. Vielleicht nicht ganz so groß wie der Saul, aber er ist schon groß. Ja, das wird er sein. Und Gott hat ihn sofort eingebremst und hat zu ihm gesprochen, Samuel, das ist er nicht. Das ist er nicht. Und da steht im 1. Samuel 16, Vers 7 eine Aussage, die ist, ihr Lieben, die ist ganz, ganz wichtig für uns. In vielerlei Hinsicht ist es wichtig, was Gott da uns zu sagen hat. Er bremst den Samuel ein und sagt zu ihm, er ist nicht wie ein Mensch, wie wir Menschen allgemein so sind. Wenn ich jemanden begegne und du jemanden begegnest, was ist das Erste, wo wir sagen, dass ja auch so unser Augenmerk drauf fällt? Eben das, was das Auge wahrnimmt. Das ist das Erste, was wir sehen, unsere natürliche Befähigung. Wir können sehen und hören, was vor Augen ist. Aber Gott geht viel weiter, viel tiefer. Er schaut nicht zuerst, wie wir aussehen, jung, alt oder sonst irgendwie hergerichtet, keine Ahnung, klein, groß. Selbst wenn er mit uns spricht oder sprechen würde in dem Maße, hört er nicht zuerst drauf, ob wir gebildet sind oder uns gut ausdrücken können oder sonst irgendwie. Das ist alles nicht sein Maßstab. Das, was ihn zuerst und immer vordringlich interessiert, ist der Zustand unseres Herzens. Ich sehe zuallererst, sagt er, in das Herz eines Menschen hinein. Das Äußere ist ihm nicht so wichtig. Ist auch schön, wenn du deine Haare gekämmt hast, Zähne geputzt und ist auch schön, ja? Ist auch schön, wenn du was gelernt hast, ist auch schön, wenn du was weißt, wenn du gut aussiehst, ist alles in Ordnung. Aber es wird dir in puncto Gott, in puncto, wen er beruft, wen er gebrauchen kann, mit wem er Geschichte schreiben kann, nicht weiterhelfen an der Stelle. Dein Herzenszustand, der ist alles entscheidend. Dein Charakter, der da drin ist, das interessiert Gott. Deine Motivationen, die da drin stecken, warum du was tust oder was lässt, das interessiert ihn zuallererst. Und da ist es nicht wichtig, ob du jung oder alt bist, gebildet oder nicht so gebildet, klein oder groß, wo du herkommst, deine Ursprungsfamilie, dein Background. Du kannst eine schlimme Kindheit gehabt haben oder sonst irgendwas. Kannst dein Bäckchen mit rumtragen. Wenn Gott dich beruft und Gott mit dir Geschichte schreiben will und dein Herz passt, kann er alles möglich machen. Kann alles heil machen, kann alles in die richtige Richtung bewegen. Da muss nicht im Vorfeld alles rundgelaufen sein, ihr Lieben. Also bitte vergesst das nicht, auch im Punkto Berufung. Ich glaube, wir müssen da noch weiter denken. Da interessiert ihm auch dein Geschlecht nicht. Ob du Mann oder Frau bist, ist uninteressant. Er beruft nach Herzensbeschaffenheit. Bin ich heute mehr denn je davon überzeugt, egal um was es geht, um welche Berufung, um welches Amt es geht, er sucht nach Herzen, die er berufen kann. Und dann kommen alle treten an und einer nach dem anderen ist es nicht von den sieben, die da sind. Jetzt stellt euch vor, der David wurde gar nicht geholt. Der Papa hat ihn vergessen. Der wird ja eh nicht sein. Oder? Das muss doch die Denke gewesen sein. Der kleine Kerl kann es eh nicht sein. Den brauchen wir nicht zum Fest extra jetzt vielleicht, wer weiß wie weit, zu holen. Irgendwo draußen bei den Herden. Ja? Und dann sagt Samuel, wenn es jetzt keiner von denen ist, er muss nachhaken. Er geht zu Isai und sagt, Isai, hast du eventuell noch einen irgendwo in Beto? Und dann sagt er, ja, gibt's noch einen, den David, aber ich dachte eigentlich, den brauchen wir heute nicht bei der Feier. Und dann sagt Samuel, alles stoppen, schick jemanden, der den David holt. Und das müsst ihr euch vorstellen, das WhatsApp konnte er nicht schnell schreiben. Ja, und telefonieren auch nicht. Sondern da musste sich jemand auf dem Esel, Kamel, Pferd oder sonst irgendwas setzen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer er weg war und musste dahin. Und alles hat gewartet. Auf diesen David, den niemand auf der Rechnung gehabt hat. Ja, mit dem niemand gerechnet hat an dem Abend, an dieser Feier. Dass er der sein könnte, der gesalbt werden soll. Ja, und seine Brüder, könnt ihr euch das vorstellen? Es ist ja manchmal so, dass Neid entsteht zwischen Geschwistern. Sie waren es nicht. Wurden abgelehnt, ich weiß es nicht, waren es einfach nicht. Ja, waren nicht diejenigen. Und die haben, was haben die sich gedacht jetzt? Ich versuche mich da manchmal hineinzuversetzen in die Geschwister, in die Brüder. Es war doch jetzt nicht der David Sinn, den wir so immer gehänselt haben, den wir rausgeschickt haben, der soll sonst was machen, der gut genug war für die Schafe und die Ziegen. Aber sonst war der nichts. Und dann kam er. Und Gott sagt zu Samuel, das ist, pack dein Horn aus. Ja? Und er geht hin und er salbt diesen 17-jährigen David. Er salbt diesen 17-jährigen David, Leute. Vor den Augen seiner Brüder und seiner Eltern und aller Anwesenden. Und dann geht das so krass weiter. Jetzt müsste man doch meinen, jetzt war es klar. Der ist es jetzt. Das wird unser König. Bringt ihm die Gewänder. Wir fahren ihn hoch ins Königshaus und schmeißen den Saul raus. Ist alles nicht passiert. Wisst ihr, wie viele Jahre es noch gedauert hat, bis David tatsächlich König wurde. Je nachdem, wie man rechnet, ob er jetzt 17 oder 16 war, 12 bis 13 Jahre. Und jetzt kannst du hineinschauen in Davids Biografie. Er hat an keiner Stelle, obwohl er später dann mehrfach die Möglichkeit gehabt hätte, sich selber in dieses Amt hineinzubringen, hat er nicht gemacht. Wo ging er hin, nachdem er gesalbt wurde? Zu den Schafen. Zu den Schafen ging er hin. Und das war den Brüdern wahrscheinlich recht. Naja, der Samuel kann sich ja auch einmal getäuscht haben. Oder? Und er hat gewartet. Hat mit Gott weitergesprochen. Hat seine Beziehung zu Gott aufgebaut. Ist nicht bitter geworden, weil seine Berufung, die er bekommen hat, öffentlich, sichtbar, sich nicht sofort realisiert hat. Nicht sofort er in Amt und Würden gekommen ist. Er zu den Schafen musste. Er kam ja dann auch an den Königshof. Später. Wie viele Monate später wird nicht genau berichtet. Auf jeden Fall war es so, dass Saul immer mehr von einem bösen Geist geknechtet wurde, bedrängt wurde, er aggressiv wurde. Müsst ihr euch das vorstellen? Er hatte ja alle Möglichkeiten, hat wohl öfter versucht, Leute umzubringen, hat einfach Speere auf die Menschen geworfen. Und die haben sich seine Diener haben sich gar nicht mehr gewusst, wie sie sich helfen sollen, wie sie ihn beruhigen können. Und dann kam einer auf die Idee, Musik könnte was sein, wo hilft. Musik beruhigt. Also wir brauchen jemanden, der guter Musiker ist. Das war der David auf einmal. Irgendwer hat sich an den David erinnert, dass da einer ist, der spielt gut Harfe, der kann gut singen, da kennen wir vielleicht schon Lieder von diesem jungen Mann. Den holen wir mal, den rufen wir mal. Und als der kam und gespielt hat, hat sich der Saul immer wieder beruhigt. Und so ist er da geblieben, sollte da bleiben. Wurde sogar der Waffenträger von Saul. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr müsst euch jetzt, das kann nur Gott machen, solche Pläne. Überall, wo Saul sich bewegt hat, war ab sofort David dabei. Wenn der sich mit seinen Generälen getroffen hat, mit seinen Offizieren, war Saul mit im Raum, war David mit im Raum. Er hat mitgekriegt, was Kriegsführung bedeutet und so weiter. Ja? Gespräche irgendwie am Königshof, er ist geschult worden, ohne dass das irgendwer verhindern konnte. Gott hat seine Pläne mit David erfüllt, über die Jahre hinweg. Und irgendwann dann haben die Philister Krieg angefangen mit den Israeliten. Zu der Zeit war David wieder zu Hause, eine Zeit lang hat die Schafe wieder gehütet. Und das ist eine krasse Geschichte, die da geschehen ist. Aber ihr müsst es mit diesem Background der Biografie von David und wie Gott seinen Weg mit ihm gegangen ist, versuchen anzuschauen. Und ich lese uns jetzt mal ein paar Verse aus 1. Samuel 17. Das mal ein bisschen uns wieder herholen, groß machen, was da passiert ist. Und wie das war und wie das Heer Sauls, wie die Soldaten gedacht haben, wie Saul gedacht hat und was für einen krassen Unterschied es macht, David anzuschauen. Seine Denke über die Geschehnisse. Das ist echt faszinierend. Ich steige ein in Vers 1, 1. Samuel 17 und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager in der Rebindendal auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Jetzt je nachdem, wie man dieses Maß bemisst, kommt man da raus bei 2,85 bis knapp über 3 Meter. Also er war noch ein Stückchen größer wie unser Gerhard. Ja, ein Riesenlackelkerl. Und von dem wird jetzt berichtet. Die Bibel berichtet jetzt, wie der beieinander war. Er hatte einen ehernen Helm auf, Bronzehelm auf seinen Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Circa 58, 60 Kilo. Nur das, was er hier herumgetragen hat. Das heißt, er war nicht schmächtig. 60 Kilo musste schon mal erstmal so tragen können, geschweige denn dich dann noch im Kampf damit bewegen. Ja? Er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf den Rücken. Ein Wurfspieß. Noch was hinten drauf. Und dann hatte er vorne noch was. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und der Schildträger ging vor ihm her. Weberbaum, einfach so ein Vergleich, das müsst ihr euch vorstellen, das ist was, wo ein großer Mann mit großen Händen vielleicht gerade so rumfassen kann. Vielleicht so 10, 12 Zentimeter Durchmesser. Wäre schon das Holz zu schwer für die allermeisten. Ich speichere denn das Ding noch zu werfen mit der Spitze vorne dran, die 7 Kilo gewogen hat. Ja. Und dann hatte er ein Langschild. Das hat er selber gar nicht mehr getragen. Ihr müsst euch vorstellen, das war ja fast so groß wie er, damit er sich dahinter verstecken kann. Da hat er einen extra Mann, der das getragen hat. Ja, vor ihm immer hergetragen hat. So, und jetzt kam dieser Mann. Die hatten jetzt eine Idee, die Philister. Die haben gesagt, warum soll man so viel Blut vergießen, Leute? Oder? Ist doch gar nicht nötig, dass wir uns hier die Zähne einschlagen und die Köpfe abhacken. Braucht's doch gar nicht. Wir machen es so. Wir stellen einen Mann und ihr stellt einen Kämpfer. Und die zwei lassen wir kämpfen. Und wenn unserer gewinnt, dann seid ihr unsere Knechte. Und wenn eurer gewinnt, dann werden wir eure Knechte. Und so entscheidet sich das Ganze. Ja? Jetzt ist aber der Goliath, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, die Schlachtreihen stehen sich da gegenüber in dem Tal. Alle vielleicht ungefähr gleich groß, mal kleiner, mal etwas größere dabei und auf einmal kommt von hinten, die machen alle Platz, kommt da jemand, den siehst du schon von beiden, weil der ein Meter größer ist wie die allermeisten. Ja, jetzt haben sie vielleicht gedacht, steht der wo drauf, kommt da in einen Wagen angerollt und als der vorne draußen war, haben sie gesehen, der ist so groß, der Kerl. Ja, und dann steht der da. Steht der Goliath da? Und was sagt er? Er stellt sich hin und rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, der hat es gar nicht dabei sein gelassen. Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Und jetzt ist der Saul aufgestanden und hat gesagt, jetzt reicht's. Mach mir mal Platz. Dem gebe ich's jetzt. Saul war auch ein großer. Nicht ganz so groß, aber groß und kräftig. Ja? Und dann steht in Vers 11, als Saul und ganz Israel diese Worte, er hat nur gesprochen, er hat noch nichts gemacht, Leute. Diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Wie geht's uns da manchmal? Mit vielleicht unseren Goliaths, wie die auch immer heißen mögen. Finanzprobleme, Krankheit, Kinder, die aus dem Ruder laufen, Beziehungsprobleme in der Ehe, ein Arbeitskollege, ein Chef, der absolut unmöglich ist. Vielleicht kommst du gedanklich nicht mehr klar. Irgendwelche Depressionen, die sich in dir breit gemacht haben. Irgendeine Verlusterfahrung. Egal wie dieser Goliath in deinem Leben heißt. Hörst du ihm zu, was er sagt? Hörst du zu, dass du nur ein Knecht bist von irgendwer, nur irgendein Angestellter, irgendein Beamter, irgendeine Lehrerin, irgendein Schreiner, irgendein Rentner, irgendwer, dass das deine Identität ist, mehr bist du nicht. Irgendein Ubelchrist irgendwo, mehr bist du doch nicht. Was willst du denn? Und dann sagt er das auch noch. Er verhöhnt Gott. Er verhöhnt die Schlachtreihen Israels. Wie geht's uns da? Wem glauben wir? Wissen wir, wer wir sind? Oder glauben wir den Lügen des Feindes? Wo stehen wir da? Lass mich mal meine Unterlagen ordnen. Ich bin schon viel weiter, wie ich hier geblättert habe. Lass uns David wieder mit einbinden. Das Ganze ging jetzt schon 40 Tage so. 40 Tage. Jeden Tag, früh und abends kam Goliath. Eigentlich zum Kämpfen sind sie gekommen. Aber die waren so verdattert, so verängstigt. Die haben noch nicht mal Antwort gegeben. Obwohl er sie jeden Früh und jeden Abend gefragt hat, na was ist denn jetzt? Schickt doch mal jemanden rüber. Kommt jetzt, ihr Weicheier. Einer muss doch was in der Hose haben von euch. Oder? Nein, keiner. Und jetzt macht die Geschichte einen kleinen Schwenk und schwenkt ins Elternhaus von David zu Isai hin. Drei der Söhne waren ja dort zum Kämpfen. Und wie gesagt, die Medien waren noch nicht so ausgebaut. War ein Segen, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Ja. Aber Isai hat sich Sorgen gemacht um seine drei großen Söhne. Und wen schickt er dahin? Auf wen war Verlass? Wer hat sich kontinuierlich um das Vieh gekümmert, um die Herden gekümmert? David war ja da. Ja, David kann man das machen lassen. Und er hat ihn gerufen. Da haben sie noch gebacken und getan und gemacht, die Esel beladen und Isai hat zu seinem Sohn gesagt, zu David gesagt, geh dahin und guck mal, wie es den Eliab und den anderen Zweien geht. Schau mal, die könnten ja schon tot sein und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Überhaupt, man hört nichts vom Krieg. Haben wir gewonnen, haben wir verloren? Was ist denn los? Ja? Und David macht sich auf den Weg. Er geht dahin. Dann geht er da hinein und gibt das Essen ab, gibt die Geschenke ab, die Versorgung ab entsprechend. Ja, und er kommt genau dahin, wo es wieder mal der Goliath sein Maul aufreißt. Da kommt er dazu. Und das lese ich uns jetzt auch mal vor, was da geschehen ist. Ab Vers 16. Das, was ich euch sehe, ich steige da nochmal ein. Der Philister, also Goliath, kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Epha geröstete Korn und diese 10 Brote und bring sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Käse bring den Obersten über ihre Tausendschaft und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie alle und alle Männer von Israel sind nämlich im Derebintental und kämpfen gegen die Philister. Also die haben gedacht, da geht schon heiß her. Aber es ist ja nichts passiert. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Ich finde das faszinierend. Geschrien haben sie wohl manchmal noch, aber gekämpft haben sie nicht. Da haben sie sich nicht getraut. Und die Israelis und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gebäckhüters und lief zur Schlachtreihe. Also er war neugierig, er wollte jetzt doch mitkriegen, was da los ist. Und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlgefallen, hat den Auftrag von seinem Papa wahrgenommen. Und während er noch mit ihnen redete, hat der Goliath hinten das Schreien angefangen. Da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, sodass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, und das haben die auch untereinander, haben sie sich noch Angst gemacht, ihr Lieben, haben über die Probleme gesprochen. Ihr müsst versuchen, euch ein bisschen mit hineinzunehmen in die Geschichte. Ja, haben die Geschwister angerufen und gesagt, Mensch, mir geht's nicht gut und das ist scheiße und da ist Mist und wird nicht besser und keiner hilft mir. Ja. Und dann haben sie gesagt, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Natürlich haben sie ihn gesehen, geht er schon 40 Tage zu. Ja. Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Er will ihn sein Vaterhaus, er will sein Vaterhaus in Israel steuerfrei machen. Also die hätten, er hat gewisse Geschenke aufgefahren, der Saul. Er wollte seine Leute motivieren, locken. Einer muss doch, wenn ich genug Geschenke gebe, sogar meine Tochter kriegst du, wenn du gegen ihn kämpfst. Aber keiner hat sich getraut. War nicht genug. Und jetzt kommt David. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Der hat ganz anders gedacht. Ganz anders. Und dann hören wir, was seine Denke war. Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Er hat Goliath als Unbeschnittenen gesehen. Wie hat er sich gesehen? Sein Leben lang schon? Man muss nur an sich runtergucken. Er hat das Zeichen des Bundes getragen. Er war ein beschnittener Israelit. Er wusste, er steht mit Gott im Bund. Er hat das äußere Zeichen, in dem Fall noch, die Beschneidung, hat er gewusst. Ich bin mit Gott im Bund. Und das hat er auch gelebt. Und er gibt ja dann auch Saul sein Lebenszeugnis. Erzähle ich euch auch gleich noch. Ja? Er hat gewusst, ich stehe doch hier nicht allein. Der verhöhnt meinen Gott, mit dem ich im Bund stehe. Und was haben die Soldaten alle geglaubt? Sie sind nur was? Knechte Sauls. Mehr nicht. Gott? Keine Ahnung. Ist der noch da? Kämpft der vielleicht sogar für uns? Keiner mehr wohl irgendwelche Erfahrungen gemacht. Keiner wahrscheinlich eine persönliche Beziehung zu diesem Gott mehr gehabt. Ja? Haben diesen Lügen geglaubt, haben überhaupt keine Identität in Gott mehr gehabt. Ja? Und von wegen Knechte Sauls, wie hat David diese Armee gesehen? Die Schlachtreihen des lebendigen Gottes waren das, diese Männer, die da standen. Und die hat dieser Unbeschnittene sich erlaubt zu verhöhnen. Das war Davids Denke. So hat er diese Männer dort gesehen und er hat überhaupt nicht verstanden, warum geht keiner hin und kämpft gegen den. Und sein Bruder, der Älteste, der Eliab, der hat es dann mitgekriegt, dass er hier irgendwie in eine Richtung tendiert, die vor Stolz ja wohl nur so strotzt, aber war es überhaupt nicht. Ja? Er hat nur gewusst, wer er ist und mit wem er im Bunde ist. Das hat er gewusst, das haben die alle vergessen. Und das wurde dem Saul gemeldet. Saul, da ist einer, irgendwie, der wird sich trauen. Und der Saul, der hätte nach allem, nach jedem Strohhalm gegriffen. Und hat gesagt, bringt den mal schnell her. Und das müsst ihr euch vorstellen, der hat ihn gar nicht mehr erkannt. Vielleicht war er ein Jahr weg oder ein paar Monate, hat nicht mal mehr seinen Namen gewusst, obwohl er bei ihm war. So gering geachtet war David. Ja, er hat nicht mehr gewusst, dass das der sein Waffenträger mal war, sein Knecht mal war. Und dann sagte, na, du bist ja noch ein Kind fast. Du kannst doch nicht gegen diesen Kerl kämpfen. Und dann gibt David das besagte Lebenszeugnis. Er sagt, mein Herr, mein König, ich hüte die Schafe meines Vaters. Und wenn da ein Löwe kam und hat eins weggetragen, dann bin ich sofort ausgerissen und heim zu meinem Papa und habe gesagt, Papa, da musst du jetzt damit leben, sind wieder ein paar Schafe verloren gegangen. Oder? Ja, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich bin diesen Löwen hinterher gerannt. Und Löwe ist nicht gerade langsam. Also der war durchtrainiert, der war gut beieinander, der David. Hat den Löwen eingeholt mit seinem Stock und hat auf ihn eingeschlagen. Und der Löwe, was wird der gemacht haben? Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht so ein Teenie mit 17 Jahren, wie schwer ist er gewesen? Vielleicht 60 Kilo, vielleicht 70 Kilo, wenn es hochkommt. Er war ja nicht der Größte, der David. Und der Löwe, was wiegt so ein Löwe? 200 Kilo? Locker? Ja? Dreht sich rum und sieht den David. Hat mal schnell das Schaf fallen gelassen und ist ausgerissen. Nein, ist er nicht. Er hat gesagt, und wenn der dann auf mich losging, habe ich ihn beim Bart gepackt und habe ihn erschlagen. Übertreibt jetzt die Bibel hier? An keiner Stelle. So ist das gewesen. Ja? War das rein menschlich machbar? Eigentlich nicht. Aber er hat seinen Gott an seiner Seite gehabt und hat diese Erfahrung gemacht, dass Gott ihm zur Seite steht, sein Bündnispartner, der allmächtige Gott, den er gepriesen hat in den Psalmen ohne Ende, der hat ihm beigestanden, auch bei dem Bären. Ja, und das erzählt er dem Saul jetzt. Ich habe das so gemacht, das hat immer funktioniert mit meinem Gott. Wieso soll das mit diesen unbeschnittenen Philister anders gehen? Das wird genauso sein. Also der Saul, mangels an Alternativen, hat er gesagt, okay, dann probier mal, aber zieh mindestens meine Rüstung an, dass der dich nicht gleich, wenn dich der erste Schlag trifft, du durch die Gegend fliegst. Also dann David, okay, ich probier mal und zieh die Rüstung von Saul an. Saul, großer Mann, ihr wisst noch, er konnte sich nicht mal richtig mehr bewegen, nicht mal mehr laufen. Er hat gesagt, das brauche ich nicht, ich muss das alles wieder ausziehen. Es reicht, wenn ich mit meinem Gott unterwegs bin, okay, ich nehme noch 5 Steine mit, wobei einer wird wahrscheinlich reichen, aber ich nehme mal 5 mit. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das klappt beim ersten Mal. Meine Schleuder nehme ich noch mit und meine Hirtentasche, da lege ich die Steine rein und dann geht's los. Mehr brauche ich nicht. Denn mein Gott ist bei mir. Das war sein Bewusstsein, das war seine Identität. Ich gehe mit meinem Gott da raus. Und das sagt er dann auch diesen Goliath. Ja, der Goliath hat wahrscheinlich über sein Schild drüber geguckt, kommt wieder keiner heute und irgendwo da auf einmal kommt, er hat den erst gar nicht wahrgenommen, kommt David auf ihn zu, ganz alleine. Und dann guckt er nochmal ganz genau und sagt, schickt er jetzt schon Kinder oder was? Was ist denn jetzt los? Und verflucht ihn bei allen Göttern, die ihm einfallen. Ja, und belächelt ihn. Und er sagt ihm, über dein Fleisch, das gebe ich den wilden Tieren heute zu fressen. Was willst denn du überhaupt von mir? Bin ich jetzt ein Hund? Und da hatte Gott ihn das sagen lassen, glaube ich. Ja, das war genau das, was eigentlich letztendlich dahinter steckt. Weil ein Hund mit einem Stein kannst du den verjagen. Kein Problem. Ja, und auf jeden Fall sagt David ihm das dann auch nochmal, warum er hier kommt und mit wem er kommt. Du kommst mit Schwert und Spieß und Rüstung auf gegen mich. Ich komme im Namen des allmächtigen Gottes, des Herrn der Heerscharen, komme ich. In seinen Namen komme ich. Und ihr Lieben, das müssen wir, das muss uns im Herzen sein und nicht nur hier oben. Das nützen dir die Bibelverse, nützen dir hier oben nicht viel. Sie müssen ins Herz kommen. Das muss zu deiner Identität werden, das muss zu deinem zweiten Ich werden, zu deinem eigentlichen Ich werden, was du von Gott weißt. Das muss in eine tiefe, intime Beziehung mit Gott münden. Und dann kann es Realität werden in den Herausforderungen des Lebens. Wenn es nur Kopfwissen ist, wie bei den anderen Soldaten, weißt du, was dann passiert, wenn die Herausforderungen kommen? Du wirst dir die Hosen voll machen und ausreißen, wie es die anderen auch gemacht haben. Die sind ausgerissen vor den Problemen, ausgerissen vor den Löwen und den Bären und den Goliaths. Und das passiert heute noch genauso. Wenn deine und meine Identität nicht ist, dass wir Kinder Gottes sind und mit dem allmächtigen Schöpfergott unterwegs sind, werden wir fliehen vor den Problemen und Hilfe bei Menschen suchen oder sonst irgendwo, aber nicht beim allmächtigen Gott und auch nicht mit ihm rechnen. Dass Übernatürliches möglich ist, dass der Feind, egal wie er heißt und egal wie er kommt und wann er kommt und wo er kommt, besiegt werden kann, weil der in uns stärker ist wie der in der Welt. Ihr Lieben. Und das sagt er dem Goliath. Und bevor der sich versieht, der fängt das Rennen an und David fängt das Rennen an, läuft auf ihn zu, im Lauf füllt er seine Schleuder mit dem Stein und schleudert sie dem Goliath entgegen. Und diesen Stein, glaubt mir, den hat Gott geführt. Der trifft diesen Goliath an der einzig freien Stelle, die tödlich ist, an der Stirn irgendwo. Der hat einen Helm aufgehabt, stellt euch das vor. Wenn der 2 Zentimeter höher an den Helm schlägt, prallt er weg. Wenn der sich irgendwie komisch bewegt, irgendwie sich abduckt oder keine Ahnung was, nicht genau da einschlägt, passiert nichts. Dann hätte er vielleicht einen zweiten Stein, einen dritten Stein, ich weiß es nicht. Aber ein Stein hat gereicht, im Namen Gottes diesen Goliath, diesen Riesen zu besiegen. Wir müssen lernen, im Namen unseres Königs Jesus den Problemen zu begegnen, Leute. Und Goliath fiel. Goliath fiel. David läuft hin und schlägt ihn mit seinem Schwert den Kopf ab. Er hat den Kopf noch in der Hand, als er zu Saul gebracht wird. Die anderen Soldaten, dann waren sie motiviert. Der Große ist gefallen. Mit den anderen kommen wir klar. Und sind ihnen hinterher. Und haben den Philistern eine vernichtende Niederlage beigebracht. Und ist jetzt David sofort der Schwiegersohn des Königs geworden? Seine Berufung sich jetzt erfüllt nach diesem Sieg? Nein. Hat noch gedauert, bis er 29 war. Mit 29 ist er zum ersten Mal zum König gesalbt worden. Mit 30 nochmal. 3-mal ist er gesalbt worden. Eine dreifache Salbung. Zwar 3-mal König, aber ich glaube, und das ist in Davids Dienst sichtbar. Er hat einen priesterlichen Dienst getan, er hat einen prophetischen Dienst getan, er hat einen königlichen Dienst getan. Und das sollte bei uns auch zu finden sein, ihr Lieben. Ja? Wir sind gesalbt, sagt die Bibel, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Aber es nützt nichts, wenn du das zitieren kannst und nur weißt, hier oben. Wenn du dann in den Problemen nicht das Bewusstsein auch hast, dass das so ist und entsprechend auftrittst und entsprechend auch redest, dir eine gewisse Kühnheit, einen Mut auch schenken lässt, von Gott aus der Beziehung heraus den Dingen dann auch zu begegnen. Entsprechend auch zu reden. Du brauchst den Menschen nicht zu erzählen, wie groß deine Probleme sind. Auch den Problemen zu sagen, wie schlimm das ist, das nützt dir nichts. Ja? Du solltest zu den Problemen sprechen, wie groß dein Gott ist. Ja? Das ist der Game Changer. Ja? In diesem Bewusstsein aufzutreten, dass mit meinem Gott alles möglich ist. In Verbindung mit ihm. Leute, David war ein Mann voll Heiligen Geistes. Als Samuel ihn gesalbt hat, steht da noch in einem Nachsatz, und der ist sehr entscheidend, Vers 13 war das, vorhin aus 1. Samuel 17. Also er hat ihn das Öl über den Kopf geschüttet im Beisein seiner Brüder. Und dann steht da, sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Das hat einen Unterschied gemacht. Das hat den Unterschied gemacht. Wir haben doch heute Pfingsten, oder? Ich habe es euch eingangs gesagt. Das Pfingstereignis, einmalig, ganz klar, war damals, als die 120 im Obergemach waren und er zum ersten Mal kam. Dieses Pfingstereignis ist nicht kopierbar in dem Sinn. Aber diese Erfahrung, diese Pfingsterfahrung ist für jeden zugänglich und das immer wieder aufs Neue. Wir brauchen immer wieder neu die Fülle, die Kraft, den Beistand, alles, was er zu geben hat vom Heiligen Geist. Immer wieder neu, die Jünger, wenn er Apostelgeschichte liest, die waren im Gehen, die haben Gemeinde gebaut, die haben mit Menschen sich beschäftigt, haben die Herausforderungen gemeistert, dann haben sie sich wieder hingekniet, wieder gebetet, wieder sich neu füllen lassen vom Heiligen Geist, bis die Albert-Rupp-Deschel-Straße 14 gebebt hat. Wäre mal schön, ich weiß nicht, ob es das Gebäude aushält. Aber das wäre doch mal was, oder? Was haben die erlebt? War das jetzt nur für die damals? Nein. Nein. Nein, war nicht für die nur damals, war für dich. Egal, auf welchem Stuhl du jetzt sitzt und ihn armwärmst und wie lange du dort schon sitzt, für dich ist es geplant, dass du die Fülle des Heiligen Geistes in deinen Alltag mit hineinträgst. Ja? Ob du 8 oder 80 bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Gott hat das versprochen. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will Leute aus euch machen, die meine Gebote halten, da drin wandeln und all das tun, was ich mir wünsche. All das umsetzen in ihrem Alltag will ich machen. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, dann werdet ihr leben. Sprich, dann wird das Leben funktionieren, Leute. Nicht immer reibungslos, nicht ohne Herausforderungen, das hat er nie gesagt. Und dann steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, und dann komme ich zum Ende. Ich weiß gar nicht, wo ich da richtig bin. Da steht ganz wichtige Aussage noch. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Hörst du? Du hast keinen Geist der Furcht bekommen. Von Gott schon gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht von irgendwo anders her, falls du dich anderweitig fühlst, aber von Gott nicht. Sondern sein Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist sein Geist. Lass dich füllen von ihm. Lass dir auch an seiner Gnade genügen. Paulus hat das gelernt, denn er hat gemerkt, meine Kraft, sagt Gott, ist in den Schwachen mächtig. Wenn du verstanden hast, wenn du dir ein demütiges Herz bewahrt hast oder das von Gott her hast demütig werden lassen oder das noch machen lässt, dann hast du erkannt und verstanden, dass du nicht viel bewegen kannst. Bewegen in Richtung Himmel, in Richtung Ewigkeit, in Richtung Übernatürlich, da kannst du nichts bewegen. Aber wenn du weißt, ich kann das nicht, aber mein Gott kann, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Paulus rühmte sich seiner Schwachheit, seiner Unfähigkeit, Dinge zu bewegen im geistlichen Bereich. Ja? Er hat gesagt, wenn das so ist, wenn ich das immer besser hinkriege, dann wohnt Christi Kraft bei mir. Dann kann der Heilige Geist sich breit machen in mein Denken, in meinen Emotionen, in meinem Körper, in meinem Geist, überall. Er sagt sogar, ich bin guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten. Um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich eigentlich stark. Dann kann Gott durch mich wirken. Halleluja. Ich mache Schluss an der Stelle. Gebe euch noch ein paar Fragen mit. Wozu brauchst du gerade Kraft? Wo musst du lernen, umzudenken? Wo ist deine Identität in Gott einfach nicht stimmig? Welche Herausforderungen musst du gerade meistern? Wie heißen deine Goliaths, deine Löwen, deine Bären? Wie siehst du dich eigentlich? Weißt du, dass du beschnitten bist im Geist? Dass du ein Bündnispartner, Partnerin von Gott bist? dass er bei dir ist, dass du nicht mehr alleine bist, oder siehst du dich als unbedeutend und im Alltag alleine unterwegs? Weißt du, wer mit und für dich kämpft? Kennst du Gottes Gedanken und Pläne für dich? Gott kennt seine. Er sagte in Jeremia 29, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das sind Gottes Gedanken für dich und für mich. Ich würde gerne noch in eine Gebetszeit mit euch gehen. Und lasst es doch mal Revue passieren, was du jetzt gehört hast, was dich angesprochen hat, was in deinen Geist kam. Und mach fest, was der nächste Step für dich ist, was Veränderung braucht. Und bitte deinen Gott, dich da zu unterstützen, dich da zu begleiten. Vielleicht gehst du schon weiter und bist bereit im Gebet, die Herausforderungen, die Riesen, die Löwen, die Bären anzusprechen. Im Namen deines Gottes. Im Namen deines Gottes, sonst bringt es nichts. Du bist nicht stark genug, sie zu besiegen. Aber er ist. Er ist. Lass uns noch beten. Nochmal still werden vor ihm. Und ich schließe das dann nochmal in ein Gebet zusammen. Dank dir, dass du durch dein Wort zu uns geredet hast und redest. Danke für die Bibel. Das ist echt ein Riesenschatz, den du uns gegeben hast. Und danke, dass alles wahr ist, was da drin steht. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns hilfst, es anzunehmen und greifbar zu machen. Wir müssen nicht alles verstehen. Das ist nicht dein Anspruch. Aber glauben sollen wir alles. Und da hilfst du uns auch auf. Das ganze Wort Gottes ist von dir eingegeben. Vom ersten Buchstaben in Genesis bis zum letzten Punkt in der Offenbarung ist alles dein Wort für uns. Dein Liebesbrief an uns. Du hast dich dort selbst ja offenbart. Hast uns gezeigt, wer du bist, wie du uns siehst, was für eine Zukunft du für uns hast. Danke dafür. Danke, dass ich jetzt hier jeden segnen darf in deinem wunderbaren Namen, König Jesus. Und dir jeden Einzelnen hier anbefehlen darf. Und dass du mit jedem Einzelnen weitergehst, vorwärts gehst, vorwärts gehen willst und ihn dort abholst, wo er ist. Und damit ihm nur so große Schritte machst, wie er auch gehen kann. Danke, dass du niemanden von uns überforderst. Ja, du bist einfach wirklich gut. Und du weißt alles, du kennst alles, du weißt, was wir mit deiner Hilfe schaffen können. Danke dafür. Danke, dass du sagst, du wirst niemals mehr auf uns legen, uns zumuten, als was wir tatsächlich auch hinkriegen können. Danke dafür. Danke, dass du nie zu spät kommst. Manchmal knapp, aber nie zu spät. Ja, du bist ein treuer Gott und wir können uns zu 1000% auf dich verlassen. Danke dafür. Wir beten dich an, König Jesus, und geben dir die Ehre. Amen. Amen.